Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Kultkicker, hier ist Olli Dütschke und heute sage ich Moin oder auch Servus, wie auch immer, ich begrüße Martin Hanek. Schön, dass du Zeit hast. Hallo Martin.
Moin Olli, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wer braucht schon einen Cristiano Ronaldo, wenn er einen Martin Hanek hat? Der Martin zerbombt die Oberliga in Hamburg. Letzte Saison 46 Tore, jetzt hast du schon wieder 10-mal genetzt, soweit ich das gelesen habe. Es läuft. Ja. Es läuft.
Es macht Spaß auf jeden Fall. Ja, ist natürlich jetzt nicht mehr das Niveau, was Cristiano Ronaldo gespielt hat in den letzten Jahren, aber im ersten Großen und Ganzen geht es wirklich wieder ums Hobby und das macht total Freude. Fußball ist nicht mehr Priorität Nummer 1, aber trotzdem natürlich wird es nie unwichtig sein.
Du spielst beim TuS Dassendorf in der 5. Liga. Wenn du aber so einnetzt, du könntest doch eigentlich noch höher spielen, oder?
Ja, gute Frage, auch sehr hypothetisch. Ich glaube rein vom Fußballerischen her und von der körperlichen Verfassung her ginge das schon. Was ich definitiv mir noch aufbauen müsste, wäre wieder körperliche Fitness, wäre eine größere Dynamik, eine bessere Athletik. Also das hat natürlich schon in den letzten 3 Jahren stark nachgelassen, wenn man überlegt, dass man da aus dem täglichen Training kommt, auch tägliche Behandlungen, also Physiotherapie und andere Begleiterscheinungen. Also da bricht schon ganz gut was weg vom Profifußball und das lässt sich auch nicht mal eben in ein paar Wochen wieder aufholen.
Also wenn jetzt irgendein Vereinsverantwortlicher aus der 2., 3. Liga den Podcast hört und kommt auf die Idee, Martin Hanek jetzt schnell zu verpflichten, schwierig.
Weil, also jetzt mal eben so aus der kalten Hose, ja, da muss man schon ehrlich sein. Also es ist, wie gesagt, also irgendwo würde es mich auch reizen, sowas dann auch nochmal zu probieren. Einfach nur, um zu erfahren, okay, könnte es wirklich reichen, aber eigentlich ist es unrealistisch.
Wie ernst nimmst du das noch so in der 5. Liga? Du bist doch Kapitän vom TuS Dassendorf, ne? Hast du natürlich auch ein paar Aufgaben.
Mhm. Ja, sehr ernst. Also ich glaube, das kann man auch nicht abstellen. Das geht irgendwie, sobald du auf dem Platz bist, sobald du in der Kabine bist, willst du gewinnen. Und wenn du gewinnen willst, dann nimmst du es halt auch ernst und gibst Gas. Also ich sag mal, der große Unterschied zur aktiven Karriere ist, dass es mich danach nicht mehr so lange beschäftigt. Aber sobald ich auf dem Platz stehe, sobald wir nicht gut spielen oder halt auch gut spielen, ist egal, reißt mich das total mit. Und es ist wirklich so, es ist eigentlich eher so der Prozess danach, der viel schneller geht als in meiner Profikarriere.
Ihr seid Tabellenführer, aber ihr habt jetzt, was habe ich gelesen, im Landespokal seid ihr ausgeschieden. Ihr habt es in Bayern nachgemacht. Ihr seid gegen Teutonia rausgeflogen. Was war da los?
Ja, vielleicht nicht ganz so wie die Bayern. Da haben wir gegen Klassenhöheren gespielt und nicht umgekehrt. Gegen im Grunde eine Top-Mannschaft aus der Regionalliga. War für uns eine riesen Erfahrung, auch vor allem für mich, weil natürlich immer alle über unsere Qualität sprechen und was wir für eine Erfahrung und für verschiedene Vitas in der Mannschaft. Und trotzdem haben wir uns irgendwie immer nur in der Oberliga Hamburg gemessen. Und jetzt konnte ich mich wirklich mal auf Regionalliga-Niveau messen und haben festgestellt, dass wir spielerisch, das war uns bewusst, definitiv mithalten können, aber auch körperlich. Mit einer Mannschaft, die in Profibedingungen trainiert, 6-7 Mal die Woche, gegen 2-3 Mal, waren wir nicht unterlegen und haben da wirklich einen tollen Fight hingelegt, 2-2 gespielt und im Elfmeterschießen ausgeschieden. Total bitter und auch wirklich enttäuschend heute noch, aber es war schon schön zu sehen, dass wir mindestens Regionalliga-Niveau haben.
Du hast ja auch 2-mal getroffen und noch einen Elfer reingehauen, ne? Warst du wieder erfolgreich?
Ja, gut, das ist auch mein Job, ne? Also ein Stürmer ist da, um Tore zu schießen. Die Jungs suchen mich immer, sie füttern mich regelmäßig und ich habe dann die Aufgabe, die Dinger dann auch reinzumachen. Also das ist dann schon eine Teamarbeit. Klar, am Ende stehe ich in der Torschützenliste, aber ich mache nicht alles alleine.
Ich habe mich ja mit deiner Vita beschäftigt und normalerweise rede ich hier auch viel dann über Spiele, Vereine, Wechsel, da kommen wir vielleicht auch noch nachher noch zu. Aber dir fällt mir auf, dass du aber nicht immer nur die Schiene Fußball hattest. Du hattest immer auch dann später auch andere Sachen nebenbei gemacht. Kommen wir gleich noch zu. Angefangen hattest zum Beispiel vor der Karriere oder zu Beginn, du hast eine Lehre als Versicherungskaufmann gemacht, ne? War das so, weil du nicht sicher warst, dass du Profi wirst, oder war das so, um sicher zu sein, wenn ich das nicht schaffe mit dem Profi, dass ich noch eine Alternative habe?
Sowohl als auch. Also einmal habe ich meine Lehre ja angefangen, logischerweise nach dem Schulabschluss, und da war ich noch 16 und habe noch beim Heimatverein gekickt. Also da war Profifußball immer mal wieder ein Thema, oder bezahlter Fußball immer ein Thema, aber nicht greifbar. Und deswegen war logisch, dass ich da einen ganz normalen Weg gehe, wie jeder andere Schüler auch. Schule ist zu Ende, jetzt beginnt eine Ausbildung. Und dann habe ich diese Ausbildung aber nach 1,5 Jahren weitergeführt in Bremen, weil ich dann zu Werder Bremen gewechselt bin. Und auch sicherlich auch ein bisschen auf Druck meiner Eltern, weil die natürlich auch gesagt haben, beziehungsweise ich natürlich gesagt habe, wow, wechsle ich zu Werder Bremen, jetzt würde ich mich gerne darauf konzentrieren. Da hat aber vor allem meine Mama gesagt, ja, aber Junge, du machst bitte die Ausbildung zu Ende. Nur weil du da jetzt einen Amateurvertrag unterschrieben hast, heißt das noch lange nicht, dass du damit dein Geld verdienen wirst, womit sie ja total recht hat. Und deswegen habe ich dann meine Ausbildung beendet, und das war dann einfach, ja, war auch von Werder Bremen, muss man sagen, auch wirklich von Anfang bis Ende voll unterstützt. Also auch da haben sie einen großen Wert drauf gelegt, dass man jetzt nicht sofort alles auf eine Karte setzt.
Also, wenn ich jetzt noch Versicherungsprobleme hätte, dürfte ich dich anrufen? Könntest du mir noch helfen?
Ich kann dich super weiterleiten, ja.
Auch sehr schön. Das ist ja nicht unbedingt das Normale. Viele brechen ja ab, Schulausbildung oder eine Lehre, weil sie dann diesen Traumprofi-Fußball reingeht. Aber du sagst auch im Nachgang: Hey Leute, Jungs, passt auf, macht irgendwie eine Ausbildung. Ist das auf jeden Fall so ein Appell, den du loswerden würdest?
Ja, also ich hoffe und glaube mittlerweile auch, ist es von den Vereinen so im Grunde genommen kommuniziert und auch gewünscht, weil du kannst es ja niemandem garantieren. Also da gehören auch so viele Faktoren zusammen, dass du am Ende wirklich so viel Geld verdienst, dass du damit ausgesorgt hast. Also selbst wenn du jahrelang dritte oder zweite Liga spielst, hast du sicherlich ein tolles Polster, was du dir da ansparen kannst. Aber ja nicht lange so, dass du danach Privatier bist. Also das sind ja, ist ja wirklich noch mal eine geringe Prozentzahl von denen, die es schaffen, haben wirklich ausgesorgt. Und deswegen ist einfach eine Ausbildung, ein Schulabschluss, irgendeine Grundlage wichtig für das Leben oder für das Kapitel nach der Karriere, weil auch da nicht jeder im Fußball bleiben kann. Und für mich persönlich, und das ist sicherlich individuell, aber trifft, denke ich, trotzdem auf die meisten zu, ist es einfach immer gut zu wissen, ey, es gibt da irgendwie einen Plan B, ne? Wenn irgendwas sein sollte, sei es eine Verletzung, sei es ein Formtief, dann hat man nicht dieses Gefühl, all in zu stehen, sondern hat irgendwie noch ein gewisses Backup, was glaube ich, für den Kopf und fürs Gewissen einem total helfen kann in schwierigen Phasen.
Du hast aber dann irgendwann, warst du ja Profi, hast du wahrscheinlich auch ordentliches Geld verdient. Trotzdem bist du dann irgendwann mal Gesellschafter eines Unternehmens geworden. Das waren dann die Partyhelden. Hast du das gemacht, weil du ein Partyboy bist, weil du das so gespürt hast, gefühlt hast? Oder hast du dann auch da schon gedacht, ach, nebenbei noch was zu machen, ist vielleicht gar nicht so doof?
Ja, das fing natürlich damit an, dass es die Idee meiner Schwiegereltern war, diese Firma zu eröffnen, und ich da natürlich dann immer mitten dabei war und im Thema und dann auch gerne mir was aufbauen wollte. Also mit dem, sag mal, mit dem Artikeln oder den Produkten, die wir da verkaufen, habe ich jetzt nicht unfassbar viel am Hut. Ne? Es ist sehr viel Deko, sehr viel Kostüme. Ist ein tolles Ladenkonzept, und das ist eigentlich der Grund gewesen, weswegen ich gesagt habe, ja, da würde ich gerne mit dabei sein, weil ich das Konzept gut fand. Also das war einfach, sag mal, strategische Investition, kann man sagen. Und es hatte auch seine Gründe, weil ich so eigentlich mit Mitte 20, Mitte, Ende 20, sag ich mal, ging bei mir dann wirklich so die Gedanken los. Da habe ich dann viele Höhen und Tiefen schon in meiner Karriere erlebt, dass ich mich einfach total mit meinem Karriereende beschäftigt habe. Ne? Also ich wusste schon, okay, Das ist ein absolutes Glück und ein absolutes Privileg, Bundesliga spielen zu dürfen und auch die Gesundheit dafür mitzubringen. Aber trotzdem haben mich die Schattenseiten des Berufs auch immer sehr beschäftigt und mir auch sehr zu schaffen gemacht. Und das war immer so ein Grund, weswegen ich auch schon immer früh nach links und rechts geguckt habe. Was ist eigentlich, wenn diese Fußballkarriere vorbei ist, was mache ich dann eigentlich? Und so haben sich Gelegenheiten geboten, sehr viele sogar. Also ich habe auch viele Investitionen ausgeschlagen, weil ich da nicht dran geglaubt habe. Aber so ein paar sind es dann geworden.
Einmal muss ich nachfragen, an welche Schattenseiten im Fußball hast du da so gedacht?
Ja, es hat mich natürlich, ich sag mal, meine längste und erfolgreichste Zeit hatte ich ja beim VfB Stuttgart. Und da haben wir dann die ersten 3 Jahre haben wir international im Grunde genommen immer mitgespielt und haben da auch Europa League eine tolle Rolle gespielt. Und so die letzten 3 Jahre ging es dann eigentlich mehr in die untere Region, also gegen den Abstieg und dann gipfelnd auch mit dem Abstieg 2016. Und das ist natürlich schon, ich war dann auch zu der Zeit ein Führungsspieler, ich war eine Identifikationsfigur da in Stuttgart und entsprechend wurde es natürlich auch viel an mir festgemacht oder mit mir verbunden. Also klar steht eine ganze Mannschaft auf dem Platz, aber du weißt ja, wie der Fußball ist. Dann sind es halt doch die einzelnen Spieler, die dann natürlich auch immer wieder in die Kritik geraten oder rausgepickt werden, was halt die Rolle eines Führungsspielers halt auch ist. Und da dieser Abstiegskampf, diese Emotion von draußen, auch im Grunde dieses Berufliche mit ins Privatleben zu nehmen, ne? Also mit nach Hause zu nehmen, Dinge zu reflektieren, zu hinterfragen, dann auch Entscheidungen zu treffen, gehe ich jetzt einen Kaffee trinken in die Stadt oder ziehe ich mich lieber zurück, weil ich keine Lust habe auf die kritischen Blicke oder sogar kritischen Kommentare. Das beeinflusst ja einen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir unerkannt durch die Stadt gehen, sondern es ist halt so, dass wir bekannt sind und auch konfrontiert werden von allen Seiten. Und das waren für mich definitiv dann, also gerade was Privatleben angeht, und auch dieser Druck der Öffentlichkeit, das sind für mich schon auch Schattenseiten gewesen.
Mit diesem Druck fertig zu werden, holt man sich da Hilfe? Muss man das alleine klar machen? Wie hast du das gelöst? Oder zieht man sich einfach zurück?
Ich habe alles ehrlicherweise probiert. Also habe auch mal mit Mentaltrainern gearbeitet. Also, am Ende des Tages ist es dann ja auch wieder simpel. Es steht und fällt mit deiner Leistung auf dem Platz. Also wenn deine Leistung auf dem Platz gut ist, dann ist die Kritik auch gut und dann sag mal, bist du auch gern gesehen, übertrieben gesehen. Ja? Wenn deine Leistung schlecht ist, du in einem Formtief steckst, dann geht es halt auch genau andersrum. Also es ist ja sehr viel schwarz und weiß. Und ich habe im Grunde genommen mentale Unterstützung mir auf sportlicher Ebene gesucht. Also sprich, okay, warum treffe ich jetzt gerade das Tor nicht? Warum fühle ich mich so schlapp? Warum habe ich so schwere Beine? Das ist ja am Ende alles 95% Kopf. Wir sind alle austrainiert gewesen, wir sind alle fit. Und es ist ja auch immer so ein Phänomen, gerade für mich als Stürmer. Wenn ich ein Tor schieße, dann kann ich 20 Kilometer laufen, weil ich dann irgendwie schon so ein bisschen meine Aufgabe erledigt habe. Wenn ich aber 2 Chancen vergebe, dann habe ich das Gefühl, trage ich 3 Spiele Huckepack. Also deswegen, und das ist ja dann einfach diese mentale Schiene. Und die hat bei mir einfach, ohne jetzt im Vergleich natürlich mit anderen zu wissen, aber war bei mir schon immer ein Faktor, dass ich diese Formkurven immer sehr nah an mich herangelassen habe.
Man redet eigentlich sehr selten drüber. Es geht ja gar nicht immer darum, ob man gut oder schlecht gespielt hat. Im ganz normalen Alltag in den Supermarkt zu gehen, Butter, Brot, Milch zu kaufen, ist ja für einen Fußballprofi ja eigentlich gar nicht möglich. Du bist ja immer umzingelt. Ob jetzt gut oder schlecht gespielt, spielt ja keine Rolle. Natürlich ist es schöner, positive Kritik zu bekommen. Aber auch nach einem 2-0 hast du vielleicht trotzdem keinen Bock. Du willst trotzdem mal alleine sein und deine Milch kaufen. Weißt du, was ich meine? Aber ihr seid ja dann immer, sobald du aus der Haustür gehst, bist du ja in der Öffentlichkeit und du wirst erkannt. Das ist doch nicht einfach.
Ja. Nee, aber also das ist doch der Job. Also da wächst du ja rein. Es ist nicht so, dass jetzt von heute auf morgen auf einmal Bundesliga-Star bist und stadtbekannt oder landesweit bekannt. Also das ist ja, da wächst du ja rein und ist ja in der Regel auch ein, sag mal, ein relativ normaler Prozess. Aber es ist genau wie du sagst, es ist im Grunde genommen wie so eine Droge. Wenn es super läuft, du auf einer Erfolgswelle surfst, dann klar, dann holst du dir auch gerne Schulterklopfer ab. Also das gebe ich auch zu. Also natürlich hat es mich gefreut, wenn die Leute mir zugeklatscht haben oder mich gelobt haben und gesagt haben, ey, wie geil ihr gespielt habt und wie es für ein geiles Tor war. Aber genauso kommt halt auch der Kater nach dieser Droge, wenn es dann halt nicht mehr läuft. Und dann ist es halt wirklich so, dass du dann ja in eine teils ja in ein Loch fällst, auch was das Energielevel von dir selbst angeht, wo du dann einfach sagst, boah, nee, ich hab echt keinen Bock und da kannst du 12 Stunden schlafen, fühlst dich nicht ausgeschlafen. Und umgekehrt, wenn du 3 Tore geschossen hast und ihr oder deine Mannschaft auf dem internationalen Platz steht, dann brauchst du gar keinen Schlaf und bist nächsten Tag fit. Also das ist verrückt. Also das sind halt diese Emotionen und dieses Adrenalin in deinem Körper, was echt Kräfte freisetzt oder halt auch blockiert.
Kommen wir nochmal zu deinem Unternehmertum und passt aber jetzt zu diesem Thema. Kriegst du denn dann als Profi unfassbar viele Anfragen? Kannst du nicht hier investieren? Kannst du nicht da was machen? Du hast da genug Geld und das ist alles seriös. Wie viele Anfragen hast du so bekommen?
Ja, deswegen sage ich ja, ich habe einige bekommen. Also ich habe es jetzt nicht gezählt, aber also ich würde jetzt schon mal sagen, dass ich mich bestimmt mit 10 anderen Anfragen für Investitionen beschäftigt habe. Das meiste ist dann gar nicht zu mir durchgesickert. Also auch einiges an mein Management weitergeleitet worden. Irgendwelche Ideen, die aber klar waren, dass die nicht wirklich was taugen. Und wie du sagst, klar, die Leute sehen halt, okay, das sind junge Menschen, die verdienen gerade viel Geld. Interessiert ja nicht, ob da jetzt mal kurz 50.000 Euro irgendwo reinfließen und wenn man denen eine kleine Geschichte erzählt, dann sind die vielleicht dabei. Ich will auch gar nicht behaupten, dass dich da jeder irgendwie betrügen möchte oder dich melken möchte wie eine Kuh. Aber es ist halt schon so, dass die Leute natürlich dann sehr leichten Zugang finden zu uns.
Klar, jetzt hat ja nicht jeder Fußballprofi einen Millionenvertrag und kann nachher Karriere sich entspannt zurücklegen. Es gibt ja auch Spieler, die vielleicht nicht so viel verdienen und das ist ja auch endlich als Fußballprofi, ne? Wenn du dann Anfang Mitte 30 aufhörst, hast du in dem Augenblick vielleicht genügend auf dem Konto, aber du hast ja vielleicht noch 30, 40, 50 Jahre zu leben. War das eigentlich Thema in der Kabine, was die anderen so machen? Ist das Thema oder interessiert das keinen, was der andere so privat macht, wo er eventuell Geld anlegt?
Ja, das ist im Grunde genommen wie überall, Olli, dass du dich natürlich mit den Leuten austauschst, mit denen du auch gut zurechtkommst. Also Kabine ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt 20, 30 dicke Freunde sitzen, sondern das sind natürlich auch Arbeitskollegen, mit dem einen verstehst du dich besser, hast eine andere Ebene, mit dem anderen weniger und dementsprechend tauschst du dich natürlich auch privater aus. Natürlich habe ich mit dem einen oder anderen Spieler auch mal über Investitionen gesprochen oder man hat sich auch mal gegenseitig von etwas erzählt. Ey, hier, guck mal, das wurde mir jetzt irgendwie angeboten oder gezeigt. Das klingt interessant und schau dir das auch mal an. Also das haben wir dann schon gemacht, ja.
Und ein Arbeitskollege ist Daniel Ginczek, mit dem hast du dann auch was auf die Beine gestellt in Stuttgart, den sogenannten Meet Club. Das gibt's heute noch, ne?
Genau.
Was?
Gibt's heute noch, ja. Ja.
Wie kam das
Ja, im
zustande?
Grunde genommen, zustande kam das damals über meine persönliche Freundschaft zu unserem jetzigen Mitgesellschafter und Geschäftsführer Christian Hartmann. Das war mein ehemaliger oder mein im Grunde mein Vormieter, kann man sagen, oder Vorbesitzer des Hauses, wo wir dann eingezogen sind in Stuttgart. So haben wir uns kennengelernt. Dann kam er aus der Lebensmittelbranche. Und wir haben uns angefreundet und irgendwann war das halt dann genau so ein Gespräch, ey, ich habe eine Idee, was hältst du davon? Und dann habe ich gesagt, finde ich geil, würde ich gerne mitmachen. Und da ging es halt um diesen Meat Club und ein Feinkostgeschäft für hochwertiges Fleisch aus aller Welt, sehr nachhaltig und mit der Idee, eigentlich zu sagen, Leute, der Fleischkonsum muss weniger werden, aber wenn, dann muss er richtig gut sein und nachhaltig. Und das ist so ein bisschen das Konzept des Meat Clubs. Also wir verkaufen natürlich Fleisch, Aber halt nicht in Massen, sondern wir haben da wirklich auch Sorten, wenn die ausverkauft sind, dann sind sie halt auch endlich. Also dann sind sie auch alle. Und das ist so die Idee des Meat Clubs. Ich will jetzt nicht sagen Männerladen, aber natürlich schon Grill, Messer, Schneidebretter, geile Zutaten, tolle Nebenprodukte, alles rund ums Fleisch. Also da fühlt man sich auch, und alles hochwertig gebaut. Da fühlt man sich, glaube ich, schon sehr wohl, wenn man da reingeht und macht schon Spaß. Also man findet da besondere Dinge.
Er ist aber was online. Ich könnte jetzt da auch was bestellen und morgen habe ich dann ein Stück Fleisch und ein Messer und ein Brett bei mir liegen. Oder muss ich irgendwo hingehen?
Nee, genau. Also der Laden selbst ist in Stuttgart in der Innenstadt. Und du kannst aber auch online alles bestellen. Also das wird dann, wenn du jetzt vormittags bestellen würdest, dann wäre es am nächsten Tag da. Gekühlt per Express, also das bieten wir auch an.
Der Martin Hane klopft an der Tür und gibt mir dann das Fleisch. Schön.
Ja, das ist dann nochmal ein extra Tarif, aber kriegen wir alles hin.
Dann geht die Fußballkarriere zu Ende, über die wir noch gar nicht geredet haben. Du hast schon zwei Unternehmen, wo du beteiligt bist. Und du denkst trotzdem nicht drüber nach, im Fußballbusiness zu bleiben. Auch du kickst jetzt in der fünften Liga, haben wir ja drüber gesprochen, aber bist du einer, der reflektiert ist, der was auf dem Kasten hat. Warum nicht im Fußballbusiness? Oder kommt das noch?
Also ich sage niemals nie. Aktuell habe ich mich auch ganz bewusst gegen Fußballbusiness entschieden, weil es halt einfach total familienfreundlich ist. Ich bin ein junger Familienvater hier. Wir haben drei Kinder. Die jüngste wird jetzt 2 nächste Woche. Und wenn ich dann das Fußballbusiness sehe, wo man natürlich auch über gewisse Freizeiten verfügen kann, ist es aber so, es gibt eine Sommerpause und eine Winterpause. Also wenn man jetzt mal wirklich dann im Profifußball sich bewegt und da dann alles reinpacken zu müssen, also auf keine Schulferien reagieren zu können, auf keine Geburtstage am Wochenende, Feiertage, das ist ja alles nicht relevant im Profifußball, also entsprechend familienunfreundlich. Und da hab ich dann gesagt, nee, das möchte ich jetzt erstmal nicht. Ich möchte auch nicht so fremdgesteuert sein, möchte gerne selbstständig sein, möchte mich auch auf einer anderen Ebene probieren. Also ich bin sehr gerne der Ex-Fußballer, ich bin aber auch genauso gerne der junge Unternehmer, der sich halt Dinge traut und Dinge ausprobiert. Und deswegen möchte ich es mir persönlich auch einfach beweisen, okay, ich kann auch noch andere Dinge gut außer auf dem Platz stehen und Fußball spielen oder halt über Fußball reden oder Fußball lehren.
Kannst du besser Golf spielen oder kannst du besser ein Golfunternehmen leiten?
Das ist eine Frage, die wurde mir auch so nicht gestellt. Also ich hoffe, ich kann es besser leiten, ja. Golf ist ein sehr anspruchsvoller und schwieriger Sport. Ich bin auch natürlich sehr, sehr ehrgeizig und verbessere mich auch, sagen wir mal, halbjährlich. Aber ich glaube, dass es im Moment, dass ich erfolgreicher bin auf der unternehmerischen Seite, weil ich da gerade was wirklich Cooles aufbaue.
Da kommen wir gleich zu. Ich weiß ja immer, wenn man zum ersten Mal Golf spielt, entweder kriegt man diesen Golf-Virus oder man packt nie wieder einen Golfschläger an. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Golfschlag? Wann war das und wo?
Ja, bei mir war es genau so nicht, wie du gerade gesagt hast, aber es stimmt, das ist wirklich so, entweder es fetcht ein oder es ist frustriert. Aber bei mir war es so, ich habe 2008 meine Platzreife gemacht mit meinem Bruder gemeinsam und bin da nie so wirklich dran geblieben. Also fand das dann ganz cool und hab's dann, wenn ich Dinge anfange, dann will ich sie eigentlich auch zu Ende bringen. Das steckt so in mir drinne. Aber bin da nie dran geblieben. Und dann bin ich jetzt im Grunde um 2020 in der Corona-Zeit dann wieder zum Golfen gekommen und dann hat es mich infiziert. Also dann war sozusagen die zweite Welle Golf-Virus hat mich dann erwischt und dann, ja, wie gesagt, ist dann jetzt auch relativ schnell ein Geschäft, ein Business draus entstanden. Also da bin ich ganz schön reingerutscht in die Sparte.
Dürfen wir über dein Handicap reden?
Also Handicaps gibt es viele, aber das Golf-Handicap ist aktuell 15.
Ist doch gut.
Ja, ist gut. Also das ist halt, wie gesagt, das ist dann halt so der, mein eigener Ehrgeiz, der einen dann selten zufrieden sein lässt.
Aber wenn jeder irgendwie, ich sage jetzt mal, so ein gutes Hobby hat und eine Leidenschaft entwickelt für etwas, macht man ja nicht sofort auch ein Unternehmen. Einer, der im Keller eine Miniatureisenbahn hat, macht dann nicht auf einmal irgendwas, keine Ahnung, einen Online-Shop. Aber du hast ja dann irgendwann aus deiner Leidenschaft Golf ja ein Unternehmen entwickelt. Du
Ja.
hast eine, ich wusste tatsächlich, ich bin da sicherlich viel interessiert, aber alles kann man nicht wissen. Ich wusste gar nicht, dass es eine Indoor-Golfanlage gibt. Ich weiß, dass es Indoor-Skifahren gibt mittlerweile, aber Indoor-Golf wusste ich gar nicht. Wie bist du drauf
Ja.
gekommen?
Ja, also das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ich habe diese Technik kennengelernt. Das ist halt ein Radarsystem, was diese Bälle trackt und dann halt quasi den Ballflug weiter simuliert, aber auf wie gesagt sehr realem Niveau. Also es ist kein Fun-Faktor, sondern das ist wirklich reales Golf, was man da spielt. Und habe mir dann so einen Simulator privat angeschafft. Ich habe ihn bei mir in die Gartenhütte bauen lassen und habe da im Winter und im Herbst und zu dunklen Jahreszeit vor allem mit meinem Schwager sehr viel Golf gespielt. Und bei diesem Golfspielen hat mein Schwager mich eigentlich einmal mal gefragt, ey, also wir haben beide frisch angefangen mit dem Golf zu der Zeit. Da sagte er, was machen jetzt eigentlich alle anderen so zu dieser Jahreszeit oder bei diesem Wetter? Und diese Frage war dann im Grunde genommen der Auslöser zu sagen, ey, warum eigentlich nicht eine Halle eröffnen, wo dann alle zu dieser Jahreszeit spielen können? Und jetzt nicht nur bei mir privat in der Gartenhütte, sondern halt als Bowlingbahn sozusagen für Golfer. Und dann habe ich mich mit der Idee auseinandergesetzt. Ist international auch nichts Neues. Also gerade Skandinavien ist da sehr stark, Amerika wie immer weit voraus. Also es gibt viele solcher Hallen, nur in Deutschland halt noch nicht. Und somit war ich der Erste in Norddeutschland, der sich dem Thema angenommen hat, der so eine Halle eröffnet hat. Und mittlerweile öffnen im Jahr in Deutschland, würde ich sagen, 3 bis 4 solcher Hallen. Also dieser Markt ist jetzt total am Wachsen, aber ich bin jetzt auch erst 1,5 Jahre dabei, aber musste da natürlich viel Pioniersarbeit auch leisten, weil genau so wie du jetzt sagst, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und dann ist natürlich die Challenge, okay, A, den Leuten erstmal erklären, es gibt sowas und B, wo und wie. Also selbst dann kann man sich noch nicht vorstellen, okay, wie funktioniert das jetzt? Der schlägt auf eine Leinwand, wo wird jetzt der Ball getrackt und wie fliegt der jetzt weiter? Wer macht das? Wer simuliert das? Und kann das überhaupt funktionieren? Und funktionieren auf jeden Fall, weil diese Technik ist, das, also damit steht und fällt auch alles. Wenn die nicht real gewesen wäre oder wenn die nicht real wäre, dann hätte ich es nicht gemacht. Also ich habe da jetzt keine Nintendo Wii aufgebaut bei mir, sondern das ist schon wirklich ein Hightech Studio, kann man sagen.
Wie ist die Resonanz?
Super, super. Also wie gesagt, also grundsätzlich kann man ja sagen, wenn ich vor 1,5 Jahren der erste in Norddeutschland war und jetzt mittlerweile in Norddeutschland die dritte oder vierte Halle eröffnet hat, dann kann man sagen, okay, da scheint eine Idee geboren zu sein, die nicht ganz so verkehrt sein kann, weil wenn es viele Leute nachmachen, gibt es dafür einen Markt. Das ist schon mal positiv. Dann ist es einfach so, dass die Golfer oder der Kunde, der bei mir war, zu beinahe 100% begeistert ist. Also die kommen wieder, die finden das klasse. Und diese Mundpropaganda nimmt auch immer mehr zu. Also ich bin, wie gesagt, ich bin Startup, also ich bin noch keine 2 Jahre alt, und wir sind auf einem tollen Weg. Also der Businessplan ist im Grunde genommen genau auf dem Weg, wie ich ihn prognostiziert habe. Und deswegen kann ich nur sagen, also ich stehe voll hinter dieser Idee und bin super glücklich.
Eisen 7 haben wir noch gar nicht genannt, heißt dein Unternehmen, deine
Die
Halle.
Indoor-Halle.
Ich habe mal fast ein Franchise rausmachen, dass alle irgendwo über Martin Hanek gehen müssen. Ne? Wer kommt denn zu euch? Wer ist denn da? Ist dann derjenige, der im Sommer draußen golft und schon relativ gut ist? Ist einer da, der noch nie gegolft hat, der das mal ausprobieren will? Was ist mit Jugendlichen? Wer kommt?
Ja, also es ist zu aktuell, würde ich sagen, zu 85, 90% der Golfer, der bei mir ist. Also der im Sommer sowieso draußen spielt, will im Winter weiterspielen. Das tut er bei uns. Wir haben Jugendliche und Kinder, die wir jeden Samstag jetzt mittlerweile fördern mit einem zweistündigen Training, wo wir Trainer dabei haben, wo wir wirklich zu einem auch mit einem Sponsor gemeinsam das Ganze ein bisschen finanzieren und wo wir einfach den Jugendlichen und Kindern eine Alternative bieten möchten. A, zum Draußentraining, aber B, natürlich auch zum Reinschnuppern in den Sport. Und dann meine große Aufgabe und auch sicherlich eine schwierige Challenge, den Nichtgolfer, den Anfänger noch zu begeistern, reinzulocken. Das ist definitiv die schwierigste Aufgabe, weil die Golfwelt ist klein, da spricht sich sowas schnell rum. Aber sag mal, der normale Nichtgolfer, den zu erreichen, das ist nicht ganz einfach, weil da natürlich die Hemmschwelle einfach sehr groß ist. A, weil es Vorurteile oder ein gewisses Image der Golfsport mit sich bringt. Und B, dann Indoor-Golf noch fremder ist, weil man es gar nicht kennt. Ist es da nicht ganz einfach, aber das ist dann halt auch, wie gesagt, wieder die Herausforderung, auch das Thema Marketing. Wie erreicht man die Leute? Wie spricht man sie an? Da brauche ich noch ein bisschen Zeit, aber das habe ich auf dem Schirm und bin ja auch guter Dinge.
Ja, man muss ja immer gleich mal Bedenken zeigen, wie ist es denn im Sommer gelaufen, im Hochsommer, wenn es draußen 30 Grad sind, will man ja lieber draußen golfen oder macht die dann zu oder kommen die trotzdem, weil es draußen dann doch zu heiß ist?
Ja, das ist im Grunde genommen parallel wie eine Tennishalle, wie eine Soccerhalle. Natürlich sind die Leute draußen und spielen da und ich ziehe mich da selber auch zu. Also ich bin ja auch Hobbygolfer und freue mich auch, wenn draußen die Plätze wieder schön sind und man an der frischen Luft und unter blauem Himmel spielen kann. Es ist saisonal. Für diese Sommerzeit habe ich mir dieses Jahr ein paar Sachen überlegt. Einmal eine Flatrate für Leute, die wirklich trainieren wollen, weil das ja auch ein sehr großer Trainingsimpact ist, den man da bei uns hat, durch dieses technische Feedback. Also ja, das kann man jetzt so mit Worten alles gar nicht erklären, aber du kriegst für jeden Schlag, den du machst, kriegst du 24 Zahlen ausgewertet, was du da gerade gemacht hast. Also von wie schnell du geschlagen hast, in welche Richtung du geschlagen hast, von wo dein Schläger kam. Also das ist auch ein richtiges, wie gesagt, ein Tracking-Tool. Also es wird unfassbar viel getrackt, womit du dann trainieren kannst und arbeiten kannst. Also du kannst selbst an deinen Schwächen arbeiten bei mir. Und ohne dass du jedes Mal einen Trainer dahinter stehen hast. Also das ist einmal eine Maßnahme, also ein Sommerabo nenne ich das, wo die Leute dann einfach einmalig bezahlen und dann so viel trainieren können, wie sie möchten. Zum anderen habe ich zwei mobile Simulatoren, womit ich unterwegs sein kann. Also sprich, ich bringe diesen Indoor-Golf nach draußen. Also du kannst Indoor-Golf und Outdoor. Das ist vor allem für Firmen-Events, für Sommerfeste, als Aktivierung auf Messen. Einfach eine großartige Sache, weil es da natürlich für die Leute total spannend ist, ey. Wie funktioniert das alles und wie geil ist das denn, dass ich jetzt hier irgendwie 18 Loch spielen kann, obwohl ich mitten in einem Bürokomplex bin oder in der Messehalle. Also deswegen da bringen wir das Ganze auch nochmal auf die Straße, was natürlich auch gleichzeitig Marketing ist. Und ja, und sonst gibt es halt da noch ein paar, ich denke mal noch ein paar Sommer, die ich brauche, um dieses Konzept dann noch fein zu schleifen. Aber auch da bin ich zufrieden mit der Entwicklung. Also es war natürlich auch von vornherein klar, dass das Ganze saisonal ist. Also ist jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, wo sind die ganzen Leute im Sommer? Also wusste ich schon, wo die sind.
Habe mir gedacht. Also ich kann da auch Augusta nachspielen oder den Ryder Cup jetzt in Rom oder so. Oder sind also wirklich auch realistische Plätze? Oder ist es irgendwie
Ja,
was?
es sind fast. Nee, es ist nichts Fiktives. Also es sind fast 300 Plätze im System. Wie du sagst, Augusta ist leider nicht dabei, weil die zu exklusiv sind. Aber wir haben zum Beispiel das Marco Simeone jetzt in Rom, der Ryder Cup Platz. Wir haben St. Andrews, im Grunde um die Geburtsstätte des Golfsports. Pebble Beach, in Kalifornien. Also fast alle Kontinente, also Asien, Amerika, Europa, zig verschiedene Länder. Also man kann da auch wirklich von Norwegen bis Japan kann man alles bei uns spielen. Das sind reale Plätze. Also die sind wirklich so real vermessen, dass wenn du da St. Andrews beispielsweise spielst, hast du genau die gleichen Entfernungen wie Rory McIlroy, der jetzt gerade da irgendwie die Open spielt. oder hast genau auch das gleiche Gefälle der Greens, weil die sind halt mit Drohnen überflogen, vermessen, original in die Software eingearbeitet, also sensationell. Und deswegen, und das ist halt so alles, klar, es ist mein Produkt, aber ich bin selber erst Fan geworden dieser ganzen Geschichte und habe es dann quasi als Business gesehen. Also ich bin ja nicht der Entwickler dieser ganzen Nummer, sondern ich bin ja wirklich der Kunde auch, der das Ganze weitergibt und ja, groß, groß begeistert, wie du merkst.
Ja, das wäre absolut. Wie viele Plätze hast du schon gespielt? Und wo bist du kläglich gescheitert?
Also ich würde jetzt mal behaupten, dass ich schon meine 200 Plätze gespielt habe da. Alle kriege ich nicht aufgezählt. Aber wo ich wirklich ziemlich kläglich scheitere, ist in Japan. Also Japan ist so ein bisschen noch eine Nummer zu schwer für mich. Sehr viele Bäume, die von mir sehr oft getroffen werden.
Da gibt es nur Bonsai in Japan, da gibt es auch größere Bäume, ja, wahrscheinlich. Was
Ja.
fasziniert dich so an Golf? Was ist auch im Vergleich zum Fußball, Mannschaftssport, gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren, aber ist ja doch Individualsport. Golf ist ja was anderes. Da hast du die 90 Minuten, Golf hast du ja auch eine längere Zeit. Was nimmt dich da, was fixt dich da so an?
Ja, im Grunde genau dieser Kontrast. Also es ist ja kein Zufall, dass sehr viele Fußballer oder auch Handballer oder überhaupt viele Mannschaftssportler auch Golf spielen, weil es einfach mega Ausgleich ist. Man hat jetzt nicht die ganz große körperliche Belastung, außer man will sich wirklich richtig geben und schlägt dann irgendwie 100 Bälle die in 10 Minuten. Also dann ist auch das sehr anstrengend. Aber ich sag mal so, die klassische Golfrunde über den Platz gehen und Golf spielen, die macht dich körperlich jetzt nicht fertig. Und du bist halt sehr konzentriert. Also du kommst sehr schnell auf andere Gedanken, weil du halt dich sehr auf den Schlag konzentrieren musst. Das heißt, du vergisst mal so ein bisschen den Alltag oder vielleicht auch die Sorgen und Probleme, die du gerade irgendwie mit dir rumschleppst. Also ist meiner Meinung nach auch mental ein sehr, sehr guter Sport. Und dann im Grunde diese hundertprozentige Eigenverantwortung. Also du hast keine Ausrede. Ne? Beim Fußball ist es natürlich klassisch, da weißt du selber, da fallen dir spontan bei einem Fehlpass fallen dir 10 Gründe ein, weswegen du nicht schuld bist. Also das geht beim Golf nicht. Also beim Golf, du schlägst den Ball und du bist dafür verantwortlich. Und da gibt es eigentlich auch kein Pech. Ja? Also natürlich kann man sagen, oh ja, okay, der ist jetzt unglücklich gesprungen, aber du hast ihn dahin geschlagen. Also deswegen, und das ist so ein bisschen was dann auch sehr demütig macht. Also Golf lernt man auch sehr viel Fehler zu akzeptieren, damit umzugehen, sich dann auch auf den nächsten Schlag zu konzentrieren. Auch das ist eher eine Sache, die man ja auch dann nicht nur mit ins Leben, aber auch vor allem mit dem Fußball nehmen kann. Wenn du eine Chance vergeben hast, kommt die nächste und konzentrierst dich auf die nächste und machst es besser. Also das sind dann schon Dinge, die auch sehr miteinander harmonieren oder wo es dann auch sind, wo auch Synergien entstehen können. Und das fasziniert mich eigentlich so beim Golf, ist dieses, es geht hier nur um mich, es geht hier nur um mein Spiel und ich muss das mit mir selbst ausmachen und mit niemand anderem.
Jetzt bist du Unternehmer, wenn du so willst, mit drei Unternehmen. Eins, das mit dem Golf nimmt dich natürlich noch mehr mit, als wenn du nur irgendwo Gesellschafter bist. Du spielst in der fünften Liga, wie du sagst, zwei, dreimal Training, bist Kapitän, hast du das Spiel. Wie verfolgst du denn den Profifußball, wo du lange, lange beteiligt warst? Im Prinzip so wie ich als Fan und guck viel und gib meine Meinung preis oder intensiver oder gar nicht mehr so intensiv?
Ja, ich war noch nie ehrlicherweise der richtige Fußballfan. Also weder als Kind, dann noch als Profi. Also habe es oder ich liebe es immer selber zu spielen. Also das ist meine Leidenschaft, auf dem Platz zu stehen und selber den Ball hinterher zu laufen. Ich verfolge die Ergebnisse von der Bundesliga, gucke natürlich auch, was machen meine Ex-Vereine. Wie läuft es bei denen? Welche Themen gibt es? Natürlich bekomme ich auch so ein Tuchel-Interview mit und gucke mir das natürlich auch an, weil ich wissen möchte, okay, was ist da passiert? Weil genau das finde ich ja für mich am spannendsten. Es ist so dieses, wie gehen Leute mit Drucksituationen und mit Kritik. So, das ist eigentlich so ein bisschen mein Thema Profifußball, dieses Thema Druck. Das hat mich sehr geprägt und das finde ich spannend. Bin nebenbei noch als Sport1-Experte im Einsatz, also mache immer mal wieder so im Schnitt einmal im Monat das Topspiel der zweiten Bundesliga, meistens hier im norddeutschen Raum, HSV, St. Pauli, Hannover, irgendwie da bin ich dann mal in den Stadien und mache dann Kommentator oder Co-Kommentator und Experte. Bleib also auch da so ein bisschen dem Fußball verbunden, aber halt alles auf selbstständiger Basis. Also ich verpflichte mich da nichts irgendwie oder verpflichte mich da nicht irgendwie viele Spiele im Jahr zu machen, sondern sage, okay, da passt es mir, da mache ich es gerne. Und deswegen, also ich habe auch nicht dem Fußball oder dem Profifußball den Rücken gekehrt, ne? Also, sondern ich gewinne ein bisschen Abstand, schaue mir das Ganze weiterhin an, versuche aber im Thema zu bleiben, weil es mich auch weiterhin interessiert. Also ist jetzt nicht so, dass ich den Profifußball verachte. Also im Gegenteil. Also wenn mich mein Sohn morgen fragt, ey, Papa, ich möchte Fußballprofi werden, was meinst du? Dann zögere ich keine Sekunde und sage, ja klar, wenn du das willst, dann mach das. Ein Traumjob. Ja, also, aber es ist halt auch ein Job und kein Traumhobby.
Bist du denn einer, der dann auch gerne mal abends reflektiert, auch zurückguckt und sagst und auf deine Karriere auch zurückguckst und deine Station nochmal durchgehst, deine tollsten Spiele, deine tollsten Tore, oder ist das für dich auch irgendwo abgehakt, du guckst nach vorne?
Nee, das gibt's auch, ja. Also es gibt's auch, dass ich dann unregelmäßig dann mal YouTube aufmache und dann wirklich mal meinen Namen irgendwie eingebe und mir mal schöne Tore angucke. Ich habe selber noch auf dem Handy ein paar Zusammenschnitte von Videos, die mein Papa damals gemacht hat, die irgendwie von der Bundesliga-Saison die schönsten Tore oder was auch immer. Also das sind tolle Erinnerungen. Also wie gesagt, auch da möchte ich überhaupt nicht missen und auch ich da schwelge ich auch manchmal gerne drinne oder bekomme auch Und wenn ich dann sehe, wie Werder Bremen vor 2 Jahren aufgestiegen ist, also das sind Emotionen, die halt einfach greifbar sind, weil ich sie selbst erlebt habe. Umgekehrt leide ich halt auch mit, wenn der HSV den Aufstieg wieder verpasst in der Relegation, weiß ich auch, was das für eine Leere in einem ist. Also klar, also das bleibt total präsent und das ist mein Sohn, ist jetzt 6 Jahre alt geworden, total fußballverrückt. Aber müsste ich auch lügen, wenn ich mich nicht darauf freue, mit ihm dann auch mal in alten Zeiten zu schwelgen und ihm Dinge zu zeigen oder zu sagen, hier, guck mal, dein Papa, der hat auch immer wieder mal die Bude getroffen.
Gibt es da Momente, Impulse, wo du dann wieder schwelgst, wo du dann dein Video anguckst oder wenn du mal nicht gut drauf bist, dass du sagst, ich muss mich mal wieder ein bisschen motivieren, ah, ich war ja ganz cool, oder ist das zufällig?
Nee, ist zufällig. Also ist wirklich zufällig. Es ist einfach so, okay, jetzt, keine Ahnung, jetzt interessiert es mich mal wieder. Jetzt würde ich es gerne mal wieder sehen. Oder natürlich auch mal so, dass ich es jemandem zeige, zum Beispiel ein Kumpel von mir, der hat mich nach der Karriere erst kennengelernt und hat gesagt, hey, ich wusste gar nicht, was du für ein geiler Fußballer warst, oder was du für geile Tore gemacht hast. Dann sage ich, ja, okay, du hast doch keine Ahnung. Also, aber dann zeige ich dem natürlich auch mal so ein Video und dann sagt er auch, ey, mega. Und dann natürlich macht es mich dann auch stolz. Und ich bin auch stolz auf meine Karriere. Also, wie gesagt, das ist ja nichts, wofür man sich schämen muss, im Gegenteil. Aber das ist total willkürlich, wann ich diese Videos anschaue oder mal zeige oder was auch immer.
Was wir heute nicht mehr schaffen, ist tatsächlich deine ganze Karriere durchzugehen. Wir müssen unbedingt noch einen zweiten Teil machen, Martin. Aber eine Frage habe ich auf jeden Fall noch. Du bist ja Deutsch-Österreicher. Du hast einen Haufen Länderspiele für Österreich gemacht. Du hast aber nie in der österreichischen Liga gespielt. Wäre das nicht noch was gewesen, noch mal so ein Jährchen nach Österreich zu gehen? Gab es da keine Möglichkeiten oder wolltest du nicht?
Ja, also es hing eigentlich alles jetzt hier mit meinem Karriereende zusammen. War immer auch mal eine Idee, bei Sturm Graz nochmal zu spielen, der Heimat meines Vaters. Meine Familie, meine österreichische Familie sind alle Sturm Graz-Fans. Das wäre auch nochmal eine tolle Geschichte gewesen, natürlich total auf persönlicher Ebene. Aber das hängt eigentlich alles mit meinem Karriereende zusammen. Ich bin hier zum HSV gewechselt. Und meine Frau und ich, wir sind beide Hamburger, wir haben beide unsere Familien hier. Und haben im Grunde genommen 15 Jahre lang sind wir durch Deutschland getingelt und für uns war aber immer klar, wir kehren nach Hamburg zurück. Hier sind unsere Freunde, hier ist unsere Familie. Und als wir dann zurückgekommen sind, war eigentlich auch klar, jetzt wollen wir nicht mehr weg. Also, und deswegen habe ich auch gar nicht mehr großartig geschaut, okay, welche Möglichkeiten gibt es? Habe auch nicht mit meinem Berater gesprochen, du frag doch nochmal da, ob die Interesse hätten oder so, sondern habe eigentlich gesagt, okay, Ist zwar jetzt nicht das Karriereende, was ich mir erträumt habe, aber jetzt zählt halt auch der private oder die private Priorität ist dann halt höher und jetzt schlagen wir hier Wurzeln. Und das war eigentlich der am Ende der ausschlaggebende Grund, weswegen ich nichts mehr Großartiges nach dem HSV gemacht habe.
Dann mach mal ganz kurz nochmal einen Schnelldurchlauf. Wenn du ein Spiel sagen darfst, welches kommt für dich sofort in den Kopf, wo du teilgenommen hast, wo du sagst, das ist mein Spiel meiner Karriere.
Ja, da fallen mir sofort ganz viele Spiele ein. Das ist eigentlich so das Problem. Also ich habe zwei Tore im DFB-Pokalfinale gemacht gegen die Bayern. Da waren wir an der Sensation, aus einem 3-0-Rückstand noch ein 3-3 zu machen. Ich habe in meinem ersten Länderspiel, A-Länderspiel gegen Peter Cech, damals Welttorhüter, habe ich ein absolutes Traumtor geschossen im Debüt oder beim Debüt. Dann habe ich in meinem Bundesliga-Debüt für Werder Bremen den 1-0-Siegtreffer geschossen. Also ich habe so viele großartige und tolle Momente erlebt. Deswegen, das ist also ganz ehrlich, ich kann mich da nicht auf ein Spiel oder einen Moment festlegen, weil es da wirklich einfach zu viele von gab. Also das war eine tolle Zeit.
Ich sage ja, wir müssen unbedingt noch eine zweite Folge machen. Was war dein schlimmster Gegenspieler, wo du heute noch nachts schweißnass wach wirst, weil du an den denkst?
Upamecano und Konaté.
Weil.
Jungs bei RB Leipzig. Weil das war einfach unfair. Die waren schneller, die waren stärker, die waren breiter, die waren einfach unfair. Also die
Was?
Jungs, das ist wirklich beeindruckend, was das für Maschinen sind. Und dann auch noch zusammen. Also einer reicht schon, ne? Aber die sind auch noch zu zweit gewesen.
Stimmt,
Also
stimmt.
schon verrückt. Ja.
Was war vielleicht dein allerbester, fußballerisch bester Mitspieler, den du jemals hattest? Wo du sagst, auch im Training gesehen hast, boah, der Mann, ey, der ist ja wow.
Ja, es war, glaube ich, Diego bei Werder Bremen. Der war jetzt kein Trainingsweltmeister. Kann man sagen, klassisch Brasilianer, aber also wenn der Bock hatte, was der gemacht hat, das war schon sensationell.
Ich sag, wir haben noch viel, viel, viel zu besprechen. Aber erstmal, ja, wo sehen wir dich in 5 Jahren? Hast du dann 35 Indoor-Golfanlagen? Bist du Sportdirektor bei Werder Bremen? Die suchen ja. Frank Baumann hört ja auf. Es gibt ja auch da Jobs. Was sind deine Ziele?
Also meine Ziele sind jetzt erst einmal kurzfristig als Unternehmer erfolgreich sein. Da jetzt ein paar Grundsteine gelegt, aber die müssen jetzt auch erstmal, wie gesagt, erfolgreich werden. Das ist mein Ziel für die nächsten 5 Jahre. Noch weiterhin Fußball spielen. Hier, wie gesagt, die Familie beisammen halten, auch eine nicht immer einfache und große, wichtige Aufgabe. Und ja, und dann bin ich Anfang 40. Dann gucken wir mal. Dann werde ich wahrscheinlich zu den alten Herren wechseln. Und ich glaube, dass ich dann noch nicht bereit bin für einen Beruf im Profifußball. Aber wie gesagt, also ich würde es auch nie komplett ausschließen.
Es gibt ja einige Traditionsmannschaften, wo du kicken könntest, ne? Bremen, Düsseldorf, Stuttgart, Hannover, HSV. Gibt ja einige. Haben die schon angeklopft?
Aber ich spiele ja noch Fußball.
Ja, du bist
Ja, die haben schon öfter angeklopft. Ja, die haben schon öfter angeklopft. Aber das ist also dann kann ich den gepackten Koffer vor der Tür, glaube ich, direkt abholen, weil wenn ich jetzt noch irgendwas annehme, was Zeit kostet, dann habe ich hier wenig Verständnis zu Hause, was ich auch selbst verstehen kann.
Martin, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und ich möchte mich entschuldigen, wir haben sehr wenig über Fußball geredet. Ich hoffe, das holen wir mal nach. Dann reden wir nur über Fußball, über deine
Sehr,
Karriere.
sehr gerne.
Ich hoffe, du hast dich
Sehr gerne.
trotzdem aufgehoben gefühlt. Es hat Spaß gemacht, auch mal andere Sichtweisen zu haben und über etwas anderes zu reden. Mit dir kann man das gut.
Vielen Dank, Olli.
Danke für die Zeit,
Danke.
Martin, und bleib gesund. Das ist das Wichtigste.
Du auch. Sehr gut.
Alles. In diesem Sinne, das war der Kultkicker-Podcast mit Martin Garnick. Bis bald.